Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal ändern darf.
RefLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter bei der Zeitung Reformiert und bei mir zu Gast ist Karin Wenger, freie Journalistin. Herzlich willkommen.
Danke, Karin, für die Einladung.
Wir nehmen den Podcast auf heute am Donnerstag, 28. November, und ich sage das darum, weil sich in dem Gebiet, wo wir heute darüber reden, etwas verändert hat, nämlich gestern. Wir wollen über Libanon reden und gestern ist eine Waffenruhe in Kraft getreten zwischen Israel und der Hisbollah. Und du, Karin, bist zuletzt 4 Wochen in Beirut gewesen. Du hast auch eine Geschichte für Reformiert gemacht, wo wir noch darüber reden wollen. Aber ich will gerade bei der Aktualität anfangen. Du jetzt eben 4 Wochen in Beirut den Krieg, den du nahe miterlebt hast. Mit welchen Gefühlen, mit welchen Gedanken hast du von dieser Waffenruhe gehört?
Wir haben, mir selber, aber auch die Leute, die ich vor Ort kenne, natürlich mega gehofft, dass es zustande kommt. Es hat schon letzte Woche Anzeichen gegeben. Wir haben gehört, länger davon ist geredet worden, dass es die Waffenruhe geben könnte. Aber sicher weiss man es eigentlich erst, wenn sie tatsächlich in Kraft tritt. Es haben sich die Zeichen auch schon verstärkt. Man hat mehr so ein bisschen Leaks gehabt aus dem innersten Bereich von denen, die die Waffenruhe verhandeln, die an die Presse gelangt, dass es einfach Anzeichen gegeben hat, dass die wird zustande kommen. Und es haben einfach alle extrem fest gehofft, weil die Leute einfach mega müde sind von diesem Krieg, weil sie nicht mehr mögen. Also es war sehr mit viel Hoffnung verbunden gewesen. Und wo sie dann in Kraft ist treten, schon eine Art Erleichterung und ich bei mir persönlich so ein bisschen vorsichtiger Optimismus, aber jetzt noch nicht gerade euphorisch.
Und wie kommst du das mit über? Also sind das WhatsApp-Nachrichten, die du überkommst, oder wie bist du in Kontakt mit den Leuten, die du dort kennst?
Mit meinen engsten Menschen und Freunden vor Ort und genau auf WhatsApp und mit so ein bisschen weiter Bekannten, viel auf Instagram, wo sie halt Bilder oder Videos aufladen oder dazu schreiben, wie es ihnen geht. Und durch diese Eindrücke, das ist relativ nach, also ist relativ unmittelbar, Social Media. Und da bekommt man echt einen guten Eindruck, zusätzlich natürlich Medienberichterstattung.
Wie, also hat dich jetzt, eben du hast gesagt, es hat sich abzeichnet. Was ist deine Erklärung, warum die Waffenruhe jetzt zustande gekommen ist? Einerseits und andererseits, für wie stabil haltest du sie? Eben wenn du sagst, du bist vorsichtig, optimistisch, dann tönt es ja doch so, dass du nicht damit rechnest, dass die jetzt gerade wieder gebrochen wird.
Ich bin, glaube, grundsätzlich tendenziell optimistischer Mensch, darum vielleicht vorsichtig optimistisch. Es gibt auch Analysten und Analystinnen, die weniger optimistisch sind als ich. Ich weiß nicht, wie stabil die Waffenruhe ist. Es wird sich zeigen. Es ist jetzt mal auf 60 Tage. Es ist mal für 60 Tage angedenkt. Die Hoffnung ist natürlich, dass es längerfristig ist. Aber das wird sich zeigen in den nächsten Tagen und Wochen, ob das wirklich verhebt oder nicht. Es sind relativ viele Punkte drin, wo man zumindest mit Fragezeichen kann anschauen kann, also ob sich die Hisbollah wirklich zurückzieht, hinter Litani-Fluss, wie es abgemacht ist, ob sich Israel daran hält. Man hat jetzt in den letzten...
Also es ist das Grenzgebiet, oder?
Genau, ob das wirklich funktioniert, ob die libanesische Armee tatsächlich genug stark ist, für die Waffenruhe zu überwachen, durchzusetzen. Wir haben jetzt heute Morgen gerade gelesen, dass es schon wieder die ersten so kleinen Schiessereien gab, wo natürlich die Libanesinnen zurückkehren dürfen, das israelische Militär aber sagt, hey, ihr dürft noch nicht, Warnschüsse abgibt. Also es ist, ja.
Genau, es ist ja, also Israel ist ja präsent im Grenzgebiet.
Truppen, ja, sind
die Truppen,
genau.
Es ist ja auch eine Bodeninvasion gewesen. Und der Rückzug ist ja hat jetzt erst angefangen, also...
Sie müsste innerhalb von 60 Tagen abziehen, ist der Deal.
Genau. Und jetzt ist eben auf israelischer Seite die Angst oder der Vorwurf, dass eben nicht nur Zivilistinnen und Zivilisten in den Dörfern zurückkehren, sondern auch Hisbollah-Kämpfer. Und da hat es jetzt eben gerade den letzten Vorfall gegeben, wo Israel auch gemeldet hat, sagen, ja, Hisbollah-Kämpfer attackiert, wo in die Dörfer zurückkehren. Also das ist ja so die andere Angst quasi.
Ja, und dort ist natürlich eben immer auch die Frage, eben, kehren sie zurück, sind sie noch dort, gehen sie nicht weg. Also es ist immer so, wie lebt man es dann aus? Also es sind sehr viele Punkte, die, glaube, von beiden Seiten können ausgelegt werden, wie es halt in der eigenen Seite am besten passt. Und dort gibt es einfach sehr viele Fragen zu sehen, ob das wird haben. Wir hoffen es natürlich für die ganze Region. Der politische Druck war, glaube ich, relativ hoch. Das ist, auf deine Frage zurückzukommen, auch der Grund, warum die Waffenruhe stattgefunden, also gelungen ist quasi.
Also politisch heisst Frankreich und USA oder auch innerhalb?
Ich glaube, dass...
Also äusserer Druck oder innerer Druck?
Beides, würde ich sagen. Also innerer Druck war jetzt nicht besonders gross. Ich meine, in Israel selber ist die Waffenruhe, wie ich gehört habe, jetzt nicht bei allen mega beliebt. Es gibt gerade im so tendenziell rechten Spektrum oder im rechten national-religiösen Spektrum Leute, die überhaupt nicht glücklich sind, weil sie gesagt haben, man hätte eigentlich die Hisbollah noch viel mehr schwächen müssen. Die Leute im Norden Israels sind auch nicht mega happy, weil sie das Gefühl haben, sie sind nicht sicher, ob das dann wirklich hält. Hisbollah ist halt doch immer noch dort, kann man dem vertrauen. Im Libanon selber ist die Freude sehr gross bei den meisten. Es gibt aber natürlich auch Stimmen, also besonders die Leute, die gegen die Hisbollah sind, die sich jetzt zum Beispiel ziemlich aufregen, dass die Hisbollah das als Sieg verkauft, obwohl über 3'000 Leute sind getötet worden, darunter 250 Kinder und über 700 Frauen. Und das jetzt irgendwie als Sieg zu verkaufen mit dieser ganzen Zerstörung, stößt natürlich gerade besonders eine gute christliche Freundin relativ sauer auf.
Hast du das Gefühl, es hat sich etwas jetzt bei der Stellung von der Hisbollah oder beim Rückhalt von der Hisbollah, hat sich da etwas verändert in dem Krieg? Also ist der vielleicht sogar durch den äußeren Feind sogar gestärkt worden? Oder eben jetzt die Schilderung, die du bringst, deutet jetzt eher hin darauf, dass sie auch geschwächt sein können. Aber eben, das sind ja Leute, die wahrscheinlich schon vorher gegenüber der Hisbollah kritisch waren.
Das ist mega schwierig zu sagen zum aktuellen Zeitpunkt. Es ist ganz klar, dass die Hisbollah massiv ist geschwächt worden. Die ganze Führungsetage ist ja irgendwie getötet worden. Der Hassan Nasrallah, der so als unsterbliche Führungskultperson hat gehalten. Ich glaube, die Miliz hat generell bei vielen Leuten, die jetzt nicht mega fest zu ihren Unterstützern und Unterstützerinnen gehören, so ein bisschen den Kult verloren von so die starke Miliz, die irgendwie allem standhaben kann. Ich glaube schon, dass so ein bisschen vom Mythos für gewisse Menschen ist verloren gegangen. Die Frage ist, wie stark das wird, wie standhaben. Aber man hat jetzt so viele Bilder wieder gesehen, wo wirklich im Süden gerade oder auch in den südlichen Vororten, von Beirut, wo die Hisbollah stark präsent ist, wo jetzt die Waffenruhe mit vielen von diesen gelben Hisbollah-Flaggen gefeiert wurde. Also, die Miliz geht nicht weg. Die ist in der Politik so stark verankert, die wird die Kontrolle nicht einfach abgeben. Also, das muss man halt wie wissen. Das ist ja nicht nur eine militärische Miliz, die ist auch in der Politik verankert, das ist auch eine politische Partei, es ist auch eine soziale Einrichtung. Die betreiben Krankenhäuser, die geben irgendwie Sozialhilfe für ihre Anhängerinnen, Schulen. Es ist halt vielfältig, es ist nicht nur der militärische Faktor. Die Hisbollah ist verankert im ganzen, nicht im ganzen Land, aber in ihren Regionen. Nicht nur militärisch, sondern auch, weil sie den Leuten helfen, was ja der libanesische Staat nicht macht. Und solange dass man die Probleme intern vom Libanon nicht lösen kann, wird die Hisbollah nicht einfach weggehen.
Ja, da sind wir bei einem wichtigen Punkt. Ich scheitere, glaube ich, immer wieder daran, den Staat zu verstehen oder den Libanon zu verstehen.
Eben das tun wir wahrscheinlich auch immer wieder.
Genau, aber vielleicht können wir zusammen scheitern jetzt. Es ist ja ein kulturell sehr, sehr reiches Land mit unterschiedlich, eben mit der religiösen Vielfalt, mit der kulturellen Vielfalt. Wir haben den Staat, der ja stark auch so auf ethnische, religiöse Zugehörigkeiten basiert, also Christen, Schiiten, Sunniten und dann die Hisbollah, wo vom Iran alimentiert wird. Aber du hast jetzt so ein Vis-à-vis gemacht, da ist der Staat Libanon und da ist die Hisbollah. Aber irgendwie verhängt sind die ja gleich. Also was ist die Rolle von der Hisbollah innerhalb von dem Staat? Also ist sie Teil von dem Staat oder irgendwie ein Fremdkörper oder ein Störfaktor? Oder?
Das kommt darauf an, wer du fragst. Ich glaube, es gibt Leute im Libanon, die würden sagen, es ist ein mega Störfaktor, wir wollen die weg haben. Also man sieht manchmal in Beirut zum Beispiel so Graffiti, also die nicht jetzt während dem Krieg, die gibt es schon seit Jahren, Iran out. Die Leute, die einfach finden, hey, der Iran soll endlich mal die Finger hier weglassen und uns sein. Andere Leute, die vielleicht auch von Hisbollah abhängig sind, aber gerade weil der Staat kümmert sich ja nicht, würden sagen, nein, Hisbollah ist ein Teil vom Libanon. Sie helfen, sie machen den Staat besser. Es kommt wirklich darauf an, wer das man fragt. Sie gelten ja als einzige im Land, die sich halt gegen Israel stellt. Und sehr viele Leute haben auch aufgrund der Vergangenheit natürlich sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht mit Israel. Wenn man die früheren Kriege anschaut, 2006, wo einfach massiv ist bombardiert wurde, ohne irgendwie gross zu unterscheiden, was jetzt zivil ist und was nicht. Bis zur Besatzung, wo man noch weiter zurückgeht. Und sehr viele Leute haben das nicht vergessen. Und ich glaube, was man hier vielleicht manchmal nicht ganz versteht, das letzte Jahr, wo die Libanesinnen und Libanesen im Krieg in Gaza zugeschaut haben, hat, glaube ich, wirklich noch mal etwas verändert. Die brutale Gewalt, die Videos, wo die natürlich, also der Krieg in Gaza war omnipräsent im Libanon. Das ist im Fernsehen die ganze Zeit auf und runter gelaufen, auf allen Handybildschirmen die ganze Zeit. Also ich habe nur die Hälfte, glaube ich, von meinen Social-Media-Posts von den Leuten im Libanon, die ich kenne, sind nur über Gaza gewesen. Klar, das ist auch wieder eine einsichtige Sichtweise. Es sind natürlich einfach die zivilen Opfer im Vordergrund gestanden.
Also, aber ist da auch das Gefühl oder die Angst gewesen, das könnte uns auch passieren?
Ja, das war genau das. Ich glaube, das, was Gaza verändert hat, für viele Menschen im Nahosten, nicht nur für den Libanon. Und das, was ich glaube, was man hier im Westen manchmal nicht ganz checkt, ist, das hat wirklich fundamental etwas verändert im Sinne von, es gibt keine rote Linie offensichtlich. Im Westen sind zivile Opfer, sorry für das scheißegal. Viele Leute fühlen sich mega vernachlässigt, haben das Gefühl, okay, unsere Leben zählen einfach weniger.
Es wird nicht abgewogen zwischen dem Selbstverteidigungsrecht und wie weit kann das gehen und wie viel.
Sie haben halt einfach
wie viel schreckliches Leid kann das anrichten?
So. Ja, sie haben halt einfach immer wieder die ganzen, wie sie sagen, Massaker gesehen, die im Agatha-Streifen passiert sind. Mit Schulen, die bombardiert werden, Spitäler, die bombardiert werden. Und für sie zählt die Argumentation nicht, dass zum Beispiel Hamas vielleicht auch Spitäler braucht oder sich in Schulen versteckt, sondern sie finden einfach, dass sie Hunderte und Tausende von Toten oder getöteten Zivilistinnen und Zivilisten und es gibt offensichtlich keine rote Linie. Ich glaube immer, wie so das Gefühl, okay, 10'000 so Dinge, die einmal wird der Westen sagen, okay, fertig. Und es hat es ja wenig gegeben. Der Krieg im Gaza ist eine Trümmerlandschaft. Und das hat mit den Menschen mega etwas gemacht. Und klar, sie sehen ihre eigenen blinden Flecken auch nicht, dass ihre eigenen Staaten auch nichts machen für Palästinenserinnen und Palästinenser. Es gibt ja den sogenannten Double Standard, den sie jetzt im Westen vorwerfen. Gibt es natürlich innerhalb von diesen Ländern, oh, das ist ganz klar. Man ist immer ein bisschen blind für seine eigenen, für seine eigenen Sachen. Aber das hat wirklich etwas verändert. Eine gute Freundin von mir im Libanon hat letztes Mal gesagt, dass es wirklich richtig tiefgehend wehtut, ihr zu begreifen, dass ihr Leben weniger wert hat als ein westliches Leben oder ein israelisches Leben, wenn es irgendwie hart auf hart kommt.
Also einfach das Gefühl, das, was dort möglich ist, wäre bei uns gar nicht möglich, weil wir das nicht würden zulassen.
Wie Mensch?
Also wir das nie würden gutheissen, wenn das in unserer Nähe passieren würde, so eine Reaktion.
Genau, ja. Und das hat schon etwas verändert und das war schon die Angst gewesen, während dem ganzen Krieg jetzt so im Libanon, immer die Angst, wird es so schlimm wie Gaza? Den Satz habe ich häufig gehört. Und auch so das Gefühl von eben die roten Linien, die sie überschritten wurden, sind plötzlich unsere Spitäler auch nicht mehr sicher. Und es ist ja so, im Libanon sind auch zum Beispiel Rettungssanitäter, Zivilschützer, hat diverse Vorfälle gegeben, wo wirklich in Baalbek in den letzten Kriegstagen 15 Rettungssanitäter halt sind, getötet worden vom israelischen Angriff, wo man nicht genau weiss, wieso.
Mhm. Eben, du warst 4 Wochen dort gewesen. Mit welchen Eindrücken bist du zurückgekommen? Oder nein, umgekehrt, ich frage anders. Warum bist du gegangen?
Ja, ich bin nicht sicher gewesen, ob ich so geht zuerst. Ich habe es recht lang noch, also lang, was richtig eskaliert ist, habe ich es schon noch zuerst beobachtet von hier. Ich war mega unruhig, also fast nicht ausgehalten, das aus der Distanz anzuschauen. Und journalistisch gesehen ist es natürlich interessant. Ich habe eigentlich nie eine Kriegsjournalistin sein. Ich definiere jetzt mich auch nicht als Kriegsjournalistin. Aber ich habe gefunden, ich begegne in meinen Geschichten, die ich mache, im Irak oder generell im Nahen Osten, immer wieder Menschen, die Krieg erlebt haben. Und ich bin sehr viel in diesen Ländern unterwegs. Ich profitiere extrem viel davon, dass ich Zugang habe zu diesen Menschen, die mir ihre Geschichte teilen. Ich habe auch Spass, wenn ich im Libanon manchmal einen Monat lang bin. Es ist ja nicht so, dass man dort die ganze Zeit traurig ist. Und ich habe es wie nicht richtig gefunden, dass wenn es hart auf hart kommt, ich wie nicht dort bin, erstens. Habe ich gefunden, hey, wenn ich dort irgendwie eine gute Zeit habe, muss ich doch auch mal dort sein, wenn es schlecht ist. Und die Motivation war schon auch, um das persönlich erleben, wo Menschen erleben, die nicht darüber berichten. Weil ich das Gefühl hatte, es gibt mir einen ganz anderen Zugang, ein ganz anderes Verständnis. Ich kann nicht immer nur über Krieg berichten oder über Leute, die Krieg erlebt haben, ohne selber zu wissen, was das ist. Und als ich gegangen bin, war für mich klar, wie gesagt, ich bin nicht eine von den Kriegsjournalistinnen, die direkt irgendwie in das Gefecht hineingeht. Also ich war zum Beispiel nicht im Süden des Landes. Aber ich habe mich dem wie aussetzen als Mensch, glaube ich.
Das heisst, eben, ich weiss noch, wo
wir. Und ich bin einfach generell neugierig. Also, es klingt ein bisschen dumm, es klingt recht makaber, aber ich wollte wissen, wie das ist. Ich wollte wissen für mich, wie es ist, um zu wissen, würde ich es nochmal machen oder nicht. Ich musste das wie wissen. Ich glaube, wenn man eine Ostjournalistin ist, ist es einfach leider ein Teil der Realität.
Das heisst schon, so nah war der Krieg für dich noch nie gewesen.
Nein.
Also, du warst noch nie in einer Stadt gewesen, bis jetzt, wo im Kriegszustand ist.
Ich war in Israel, doch. Aber es ist ganz eine andere Erlebnis. Also in Israel selber, also dort habe ich den Krieg auch gespürt. Ich bin ja Ende Oktober auf Israel geflogen, wo der Krieg ausgebrochen ist letztes Jahr. Und ich war auch im Norden, ich habe auch für euch eine Reportage geschrieben aus dem Norden. Ich war auch im Süden, in der Nähe vom Gazastreifen, damals, wo noch damals immer noch Raketen übergeschossen hat. Ich würde sagen, in Sderot, im Süden, das ist die nächste Stadt im Gazastreifen im Süden von Israel, dort habe ich den Krieg das erste Mal gespürt, wie es wirklich ist, weil dort auch die Luftabwehr von Israel nicht so gut funktioniert, für Raketen sind ja eingeschlagen. Aber trotzdem, es ist ganz ein ganz anderes Gefühl, in einem Land zu sein, wo man auch ein paar hundert Meter einen Bunker hat, wo man weiss, es gibt irgendwie eine Air Defense, also eine Luftabwehr. Es ist ein anderes Gefühl als im Libanon, wo halt irgendwie, was viel willkürlicher ist, weil es einfach einen irgendwie treffen kann, wenn man Pech hat. Also einmal bin ich in Beirut auf so einem, es gibt so die Mototaxis, wo man so einen Motorfahrer quasi als Taxi kann brauchen. Das ist sehr praktisch, weil es echt viel schneller ist und auch günstiger. Und ein paar Tage nachdem ich angekommen bin, ich auf so einem Mototaxi unterwegs gewesen, und plötzlich bekommt der Fahrer einen Anruf und sagt so, schaut
mir. Also das ist so Uber auf Libanesisch,
ja, genau.
Ohne Navi.
Genau. und doch, sie haben natürlich auch Google Maps, brauchen sie ja. Und wir sind unterwegs, plötzlich bekommt er einen Anruf und schaut mich so an und fragt mich so, hast du etwas gehört? Und ich so, nein, erst so, es war irgendwo hier gerade ein Airstrike gewesen. Und das ist einer von den wenigen Luftangriff. Also israelischer Luftangriff auf Zentralbeirut, wo ich jetzt erlebt habe. Die meisten sind ja in den südlichen Vorort. Die habe ich jetzt dort, wo ich gewohnt habe, auch nicht so gut gehört. Ab und zu hat man es gehört, Donner, aber jetzt nicht mega gut. Aber das ist schon, dann haben wir so hinter den Häusern, also es ist sicher einen Kilometer von uns weg gewesen, aber haben wir quasi den Rauch gesehen aufsteigen. Also es ist wirklich nah und es ist halt wirklich, wenn man Pech hat, trifft es einem halt.
Mhm. Mhm. Und ja, aber du hast eben, du bist ja nicht in erster Linie wahrscheinlich wegen dir dort hin, sondern wegen der Geschichte mit Leuten reden. Was sind so die prägendsten Eindrücke aus diesen Gesprächen jetzt?
Also eine Szene, wo ich, das ist jetzt echt die krasseste, die mir halt in den Sinn kommt, die ich nie wieder vergesse, ist, ich bin so wie sagt der Airstrike gesagt, das ist ein bisschen viel Englisch, sorry. Dort, wo ein Luftangriff hat stattgefunden, bin ich am nächsten Tag hergegangen, wo sie noch Leichen ausgraben haben. Und das ist ganz, ganz, ja, es war eine spezielle Stunde gewesen. Es ist so, einerseits, es waren sehr viele Journalistinnen und Journalisten da, Reporter, was ich immer so ein bisschen absurd finde. Ich bin auch Teil von dem, aber es ist auch so absurd, weil man dem so zuschaut und dabei ist und gleichzeitig weiss, morgen sind alle bei einem anderen Trümmerhaufen, bei einer anderen Einschlagstelle, genau. Und übermorgen nochmal bei einer anderen. Und die Leute bleiben aber bei dieser Einschlagstelle, weil das ist ja das Zuhause von Menschen.
Und das ist wie geht man denn dort an? Also kommst du da Nachricht über? Wie haben wir da quasi eingeladen? Oder?
Es kommt darauf an, es ist. Man weiss natürlich, wo die Luftangriffe stattfinden. Das wird irgendwie auf WhatsApp teilt. Das weiss man. Also das sind so die Netzwerke, die man halt hat. Ich bin gut vernetzt dort. Und dann, dorthin bin ich gefahren mit einer anderen Kollegin von mir, die auch Journalistin ist. Sind wir hergefahren mit einem Fahrer einfach. Und sie waren dort gewesen. Bei den meisten Einschlagsstellen muss man zuerst sich vorher informieren, ist das jetzt ein Hisbollah-Quartier oder ist das Amal, also Amal ist die zwei andere schiitische Partei, sind die zum Beispiel in Kontrolle von diesem Quartier? Und dann tut man als Journalistin der Pressesprecherin oder dem Pressesprecher von diesen Gruppierungen seine Akkreditierung schicken. Man muss sich vorgängig beim Informationsministerium akkreditieren und fragen, hey, ich möchte gerne heute Nami oder heute Morgen zu dieser Einschlagstelle, darf ich? Und das ist so das Protokoll, das man im Prinzip hat.
Eben, du gehst nicht bewusst, nicht einfach als Passantin, sondern du weisst dich immer als Journalistin.
Nein, es hat auch Vorfälle gegeben, wo Journalistinnen sie verprügelt worden von irgendwelchen, wir wissen auch nicht genau wem. Also das ist wie, es ist sehr
auch zum eigenen Schutz.
Es ist auch aufgeheizt, weil die Leute vor Ort sind auch skeptisch gegenüber der westlichen Presse, weil sie ja gesehen haben, wie zum Teil berichtet wurde über den Krieg in Gaza, wo aus ihren Augen sehr unfair war. Und dementsprechend ist die Skepsis gegenüber der westlichen Presse recht gross. Wenn man sich dann Zeit nimmt und mit den Leuten redet, wird es besser. Ich rede ja mittlerweile auch genug Arabisch, für mich einigermaßen zu verständigen. Also jetzt nicht im Detail, aber das hilft natürlich auch immer, dass sie das Gefühl haben, ah, okay, da interessiert sich jemand wirklich für uns. Und bei dieser Einschlagstelle war es so, dass der Zivilschutz mit einem Bagger am Graben war. Und als ich ankam, haben sie relativ klein erwachsene Person, also eine Leiche, ausgraben. Und sie haben dann weitergesucht, weil sie gewusst haben, es sind noch mehr Leute dort. Und es ist wie einfach irgendwie, wir haben dort eigentlich hergehen, also einfach zum schauen, mal, wie sieht es aus, was ist dort passiert, weil es war eine Einschlagstelle, die direkt neben dem grössten öffentlichen Spital war, in Beirut. Und dann waren wir da und wir konnten wie nicht weg. Wir mussten warten, bis irgendwie die alle ausgegraben wurden. Und es ist wie, dort hat es wirklich ein paar Momente gegeben, die ja, sehr unter die Haut sind. Also einmal haben plötzlich alle gesagt, hey, wir müssen jetzt still sein. Und dann haben sie mit den Handys angerufen, den Leuten, die noch vermisst wurden, weil sie das Gefühl hatten, die Leute haben ja meistens das Handy bei sich, dass sie wissen, wo graben. Und dann haben sie wirklich angerufen und hat man wirklich gehört, wie es tönt hat unter den Trümmer. Und ja, und was mich auch sehr berührt hat, sie haben ein totes Kind ausgegraben und der Vater war das halt am Ausgraben mit den Zivilschützern zusammen. Das war schon schwierig gewesen, wenn man das echt so miterlebt. Und der war schon richtig hässig gewesen, natürlich. Also verzweifelt hässig. Das ist ja also ist eine menschliche Reaktion. Und ich bin dort so im Publikum, also Publikum ist dort so absurd, ich bin dort gestanden mit allen Leuten, die gewartet haben. Und dann, als sie das Kind ausgraben haben, sind so vor mir so zwei jüngere Frauen wie so zusammengefallen und einfach angefangen. Und das ist schon verkehrt, wenn man sich das vorstellt. Das sind so die menschlichen Einzelschicksale. Und dann stellt man sich vor, es gibt jeden Tag, nicht unzählige, aber in Beirut gibt es jeden Tag mehrere Einschlagsstellen. Im Süden gibt es unzählige von Einschlagsstellen. Klar, dort sind die meisten Leute geflüchtet, aber das sind ja Einzelschicksale, die wir hier nicht mitbekommen, aber es sind so viele. Und das ist mir dort so wie bewusst geworden. Das ist so, ja, jetzt sind wir heute da, morgen sind wir bei einer neuen Einschlagstelle und übermorgen wieder bei einer. Aber die Leute haben jetzt gerade ihr Kind verloren.
Und was macht das? Was bedeutet das? Schaffst du jetzt anders? Schreibst du anders? Also was verändert sich das für deine Arbeit? Eben, weil es sind ja weh, auch wenn du erzählst, einerseits das unmittelbar berührt sie, mitgenommen sie und dann zugleich immer der Filter. Irgendwie ist es ja absurd, dass ich da anfliege, überhaupt in das Gebiet und dann wird ich gerufen, dort ist etwas passiert. Und dann eben dann gehe ich schauen, so wie ja, bei uns, bei einem Verkehrsunfall hinter der Abschrankung die Leute schauen. Also es ist ja immer, ich habe es ja gespürt, wenn du erzählst, sind immer so die zwei Seiten, gleichzeitig da sind, habe ich das Gefühl.
Also im Gegensatz zu jemandem, der einem Verkehrsunfall zuschaut, mache ich es ja schon auch aus dem Grund, dass ich Journalistin bin und aus dem hoffentlich etwas mache. Also
ja, das ist klar, aber eben, als Lokaljournalistin oder Lokaljournalist steht man ja dann auch dort, nicht als Schaulustige, überhaupt nicht, sondern es ist ja nicht gemeint. Aber man steht ja auch dort und fragt sich ja, muss ich da stehen oder soll ich nicht gescheiter, wäre es pietätsvoller, ich lüte halt nachher an, der Feuerwehr oder der Rettungssanität.
Ja, die Gedanken mache ich mir mega häufig, diskutiere auch regelmäßig darüber mit Kolleginnen von mir, was ein guter Journalismus in so einer Situation macht. Ich tue zum Beispiel in dem Moment keine Angehörigen interviewen, weil ich finde, persönlich, wenn ich jetzt irgendwie meine Mami oder ich weiß nicht wer würde verlieren, möchte ich nicht in dem Moment mit der Presse reden. Und ich habe dann, also man sieht ja dann auch, es sind ja Journalistinnen und Journalisten vor Ort, TV-Crews zum Teil, wo ich wirklich finde, das ist mir dann wirklich so ein bisschen zu und es befremdet mich, wenn sie dann einfach ihre Kamera ins Gesicht haben von irgendwie einer 15-Jährigen oder einer Teenie, wo irgendwie die Anwohnerin war oder so. Das mache ich irgendwie nicht.
Weil eben dort merke ich auch, der Informationsgehalt, also klar nimmt es mich mit, wenn ich das sehe.
Traumatisierte Menschen sagen auch nichts Spannendes. Was sollen sie sagen? Dann fragt man, wie fühlst du dich? Ja, wie soll ich mich fühlen? Ich hatte eine Diskussion mit einer Kollegin von mir, die Libanesin ist, die manchmal als Übersetzerin arbeitet für Medien, wo mir auch gesagt hat, ja, dann sagt mir irgendwie die Journalistin, könntest du bitte fragen, wie sie sich fühlt? Und ich denke dann so, ja, also soll ich das jetzt wirklich fragen? Also ja, wie soll man sich fühlen? Und das ist so das Ding von, dort gibt es so, man ist immer so hin und her gerissen, man möchte jetzt Leid den Menschen hier auch können zeigen. Das ist ja auch wichtig, dass die Leute sehen, dass das passiert. Aber dort frage ich mich schon oft, braucht es das wirklich? Es ist ja vielleicht einfach stärker, wenn man es beschreibt und es lässt stehen. Man muss nicht immer noch näher gehen. Dort ist so ein bisschen die Diskrepanz, wie nach muss man sein.
Es ist ja vielleicht auch eine gegenseitige Überforderung. Also,
ja, natürlich.
Es gibt keine journalistische Frage, wo man einen Hinterbliebenen unmittelbar in dem Moment kann fragen kann. Es gibt ja gar
keine. Also, die
kann man gar nicht haben.
Ja,
also, das Einzige wäre, das Menschliche da sein und zuhören. Aber journalistisch gibt es eigentlich keine Frage.
Ich finde auch nicht. Ich glaube, man kann es wirklich lösen, in dem her, dass man zum Beispiel, ich musste natürlich nicht wissen, wie alt ist irgendwie der Bub oder ungefähr so. Man muss dann so eine Ahnung bekommen. Aber es gibt immer Leute, die vor Ort sind, zum Beispiel Zivilschützer, die ziemlich gut informiert sind. Da bin ich zum Beispiel, habe ich gesehen, dass ein Zivilschützer da ist, dann bin ich ihn gefragt, hey, wer ist das? Wie alt ist der Bub ungefähr?
Genau, aber das heisst, jetzt sind wir quasi bei der anderen Seite. Dir ist die Unmittelbarkeit und du hast es mit eigenen Augen gesehen und du hast auch gesehen, was das bedeutet. Das scheint dir eben doch dann für die Arbeit sehr wichtig.
Ja, mir ist es extrem wichtig, weil man einfach mit so unfassbar viel Desinformation in den, also gerade im Gazakrieg, es ist eigentlich ein Skandal, wir sind seit über einem Jahr nicht unabhängig auf Gaza. Wir müssen uns irgendwie darauf verlassen oder müssen. Wir können uns irgendwie darauf verlassen. Also wir berichten aufgrund von irgendwelchen Videos, die Lokaljournalistinnen und Journalisten vor Ort machen, wo man sich natürlich mit der Zeit fragen muss. Also erstens sind extrem viele von denen getötet worden, es sind über 100. Zweitens ist es so, kann man nach einem Jahr Krieg noch neutral berichten, wenn man selber davon betroffen ist. Andererseits, was ist neutrale Berichterstattung? Das ist sowieso eine Frage, also eine grosse Frage.
Neben darum gibt es nur eine vielfältige Berichterstattung, oder?
Vielfältig ist vielleicht das richtige Wort. Und der Ding wie, okay, man hat extrem viele Videos, die kommen, die kann man teilweise verifizieren, etc. Aber ich glaube, es besteht bei einem Teil vom Publikum hier, und damit bin ich auch immer wieder konfrontiert worden als Journalistin, eine extreme Skepsis gegenüber Sachen, die Leute vor Ort sagen, was passiert ist. Und das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das ein rassistischer Hintergrund ist oder eine generelle Skepsis gegenüber diesen Leuten, oder ich weiß es nicht, aha, die sind nicht neutral, denen kann man nicht glauben, ich weiß nicht genau, was dahinter steckt. Aber ich merke, dass ich als, und das klingt jetzt ein bisschen dumm, aber ich als weisse Journalistin eine höhere Glaubwürdigkeit habe bei einem Teil des Publikums. Dass man heranschaut, weil ich dort bin und ich es gesehen habe und mir Glaubwürdigkeit schenkt. Es ist ja auch schön, dass die Leute mir glauben. Nachdem ich im Libanon war, haben mir viele Leute auf WhatsApp, auf Instagram geschrieben, hey, krass, ich habe mega mitverfolgt, was du am Machen bist. Manchmal irgendwie ein Luftangriff war in Beirut, jetzt im Zentrum, habe ich wirklich Nachrichten bekommen von Leuten, die ich nicht so gut kenne, hey, bist du safe? Mhm. Weil ich vielleicht darüber gepostet habe oder so. Die sich sonst in meiner Einschätzung nicht mega für das interessieren. Also ich habe dort wie auch gemerkt, dass ich auch eine gewisse Vermittlerinnenrolle haben kann. Weil Leute offensichtlich mir als Person glauben und darum, wenn ich vor Ort gehe und ich vor Ort sage, hey, bei dieser Einschlagsstelle kann ich selber jetzt zum Beispiel auch keine Ahnung, warum ist das angegriffen worden. Es war offensichtlich kein Waffenlager, es war kein Tunnel, der eingefallen ist. Bei gewissen Einschlagstellen sieht man so, dass zum Beispiel die Straße so einsinkt, wenn es zum Beispiel einen Bunker unten dran hatte. Oder manchmal bei gewissen Einschlagstellen bekomme ich Journalisten zum Beispiel keine ist ihnen nicht erlaubt worden, zum Beispiel vor Hisbollah zu dieser Einschlagstelle zu gehen. Dann kann man sich so ein bisschen fragen.
Das
deutet darauf hin, dass es weiss man nicht genau. Genau. Mhm. Zumindest Fragezeichen. Mhm. Aber der jetzt zum Beispiel bei denen, wo das Kind schon ausgegraben wurde, ohne Probleme direkt können hergehen. Es war nicht einmal Hisbollah-Quartier, es war ein Amal-Quartier. Mit allen Leuten, die ich vor Ort geredet habe, haben mir relativ glaubwürdig gesagt, hey, wir wissen nicht, warum das ist angegriffen wurde. Und klar, wir wissen es immer noch nicht. Ich habe das israelische Militär auch noch gefragt. Also ein Kollege von mir hat für mich gefragt, weil man innerhalb des Libanon ein bisschen schauen muss, wie viel Kontakt man auf die andere Seite hat. Gefragt, hey, was war das Ziel? Und er war auch so, ja, es war ein Hisbollah-Ziel. Und er sagte, ja, ich könnte es ein bisschen genauer sagen. Nein, wir können es nicht genauer sagen. Das ist wie so, aber das sind auch so die Fälle, die man halt wie nicht weiss. Vielleicht ist es gewesen, ich weiss es auch nicht. Aber zumindest es sind glaubwürdige Fragen, die man stellen kann. Und das ist natürlich eine Nuance, die ich haben kann, wenn ich vor Ort bin, die man von hier aus nicht hat.
Ja, aber vielleicht auch, dass du sagst, ich kann es nicht wissen. Mhm. Ich weiss es nicht.
Yeah.
Und nicht quasi eine Interpretation übernimmst. Also du bist ja sicher auch mit sehr vielen, sehr klaren Interpretationen konfrontiert. Und dann ist die Frage, gibst du die einfach wieder oder sagst du, ich kann es nicht verifizieren? Mhm. Eben, jetzt, wem der Angriff gegolten hat, ich weiß es nicht, ich habe nur gehört.
Genau, aber dort finde ich schon, kann man auch legitim als Journalistin zum Beispiel zu dem Fall sagen, also es ist völlig unklar, es gibt auch irgendwie keine Rechtfertigung, es gibt keine präzise Informationen. Das merkt man auch so, die Finesse, zum Beispiel bei den grossen Luftangriffen, zumindest am Anfang, jetzt in den letzten Wochen nicht so, aber am Anfang bei den richtig grossen Luftangriffen auf Zentralbeirut, immer innerhalb von etwa einer halben Stunde, sind sofort Gerüchte umgegangen, es ist der Hisbollah-Kommandeur, der dort vermutlich war. Und meistens hat es gestimmt, manchmal ist er getötet worden, manchmal hat er überlebt. Aber das zum Beispiel bei diesem Luftangriff war schon relativ gross, dort vis-à-vis von diesem Spital. Man weiss es bis heute nicht, was das Ziel war. Und das sind so Sachen, die natürlich man schon so ein bisschen fragen kann. Ja, okay.
Mhm. Ich will noch auf die Geschichte zu reden kommen, die du für Reformiert geschrieben hast. Du bist eben in Beirut eine Unterkunft besuchen, wo Geflüchtete, aus dem Kriegsgebiet, also eben Beirut ist ja dann auch Kriegsgebiet geworden, aber ich weiss gar nicht, was ist das für ein Zeitpunkt gewesen. Das ist im Süden von Libanon, die sind aus dem Süden eigentlich auf Beirut geflüchtet, sind dort untergekommen.
Ende September.
Genau, Ende September. Sind ja sehr viele Leute auf Beirut gekommen. Und du hast eine Geschichte gemacht über Leute, die eben dort geflüchtet sind, in den Unterkünften gelebt haben und über die armenische Gemeinde, also die christlich-armenische Gemeinde in Beirut, wo das Hilfswerk von der evangelisch-reformierten Kirche schon lange damit verbunden ist, sie unterstützt. Und die armenische Kirchengemeinde hat eben Hilfe geleistet für die Geflüchteten, oder? Also Mittel des täglichen Bedarfs in die Unterkünfte gebracht. Ja, erzähl doch, wie zu dieser Geschichte gekommen bist was du davon mitgenommen hast.
Auf die Geschichte bin ich auch im Gespräch mit dir. Ich habe ja gesagt, hey, ich gehe auf Beirut, kann etwas für euch machen. Und du hast mir dann darauf hingewiesen, dass das Hex von der Schweiz, der hier mithilft bei dieser Kirche. Und ich habe es spannend gefunden, über das zu berichten, weil normalerweise im Libanon bei Krisen oder Kriegen kümmern sich wie die eigenen Religionsgemeinschaften um ihre eigenen Leute. Und das, was ich spannend fand an dieser Geschichte, ist, dass es halt religionsübergreifend ist. Und das ist auch etwas, was man jetzt in Beirut wirklich auch gesehen hat. Das hat man auch nach der Hafenexplosion auch schon gesehen. Das besonders, würde ich jetzt mal sagen, in der jüngeren Generation, wie so eine Solidarität herrscht von, hey, wir sind ja alles Libanesen, wir sind ja alles Libanesinnen. Wir helfen uns. Und klar, dass es gesagt ist, es gibt auch ganz, ganz viel Diskriminierung innerhalb des Libanon, dass zum Beispiel in christlichen Quartieren Leute, die Häuser besitzen, gesagt haben, wir wollen sicher keine Schiiten, die zu uns kommen. Plötzlich haben wir noch jemanden von Hezbollah in unserem Haus und werden dann noch angegriffen.
Also vielleicht auch so eine gewisse Angst raus, oder?
Ja, ja. Mhm. Und auch zum Beispiel Syrerinnen oder auch äthiopische oder generell afrikanische Haushaltshilfe, die im Libanon ja mega verbreitet sind, die zum Beispiel keinen Unterschlupf gefunden haben in diesen Kollektivunterkünften, wo man gesagt hat, der gehört hier nicht her. Also dort hat es sehr viele Spannungen gegeben, das darf man wie nicht einfach so sagen, ja, es ist alles schön, es ist überhaupt nicht alles schön. Aber es hat gerade in Beirut wirklich Hunderte von jungen Leuten geben, die einfach in Küchen, in Restaurants, in Cafés kochen, Hunderte von Mahlzeiten jeden Tag gekocht, für diese Vertriebenen zu bringen, egal ob sie jetzt irgendwie aus dem Süden sind oder keine Ahnung von wo. Und die evangelische Kirche in Burj Hamoud ist ein armenisches Quartier, vor allem. Es hat sich jetzt so vermischt in den letzten Jahrzehnten, aber es ist ursprünglich ein armenisches Quartier. Dort gibt es den Pfarrer Sebu, der ein Altersheim leitet. Und er hat gesagt, er hat schon im vergangenen Krieg und hat auch, schon als er jung war, hat er schon dazumal hat er immer geholfen und hat gesagt, okay, ich weiss, wie man hilft, ich kenne die ganze Logistik, das ist schon relativ kompliziert, so, wir machen jetzt etwas. Und er und seine freiwilligen Helferinnen und Helfer, die ein Teil von seiner Kirchgemeinde sind, haben sich dann ins Zeug gelegt. An dem Tag, als ich dort war, haben sie an einer Unterkunft, die für Vertriebene aus dem, also vor allem Vertriebene aus dem Süden sind, dort, also Schiiten vor allem, haben sie an dem Tag Windeln, Putzmittel, was man braucht, Besen, all diese Sachen geliefert, dass sie dort her und sagen, hey, was braucht ihr? Und dann organisieren sie es und sie liefern es. Und das ist irgendwie schön, habe ich gefunden, das, was ich als Journalistin noch immer wieder probiere, ist, es gibt so unfassbar viel Leid, wo man darüber berichten kann. Und ich möchte auch in meinen Berichten nicht ausklammern, dass es Leid gibt. Aber ich möchte auch immer probieren, den menschlichen Aspekt zu zeigen. Und ich möchte zeigen, das ist ein menschliches Helfen. Dass man etwas verändern kann und dass es Leute gibt, wo irgendwie etwas Positives finden innerhalb von relativ viel Leid. Und das finde ich etwas Schönes, weil ich glaube, es lässt die Leute weniger hilflos zurück, wenn sie jetzt hier den Bericht lesen in der Schweiz. Es ist eine Art von Information, von man kann das Publikum hier in der Schweiz informieren über etwas, das mega weit weg ist, das vielleicht schwer greifbar ist, wo viele denken, boah, ich muss nicht schon wieder über Krieg lesen. Oder es ist wie ein Zugang von, aha, da hilft jemand. Es ist nicht automatisch, boah, mega schlimm. Sondern, aha, innerhalb des Leid gibt es auch positive Sachen. Und das gibt es ja überall auf der Welt.
Und eben, du hast das jetzt so beschrieben, so als ja, ein sehr gut organisierten Hilfseinsatz. Mhm. Man kann ja, das wissen wir ja, helfen ist nicht so einfach, also wenn es effizient sein soll und eben wenn das geliefert werden soll, was gebraucht wird. Woher hat so eine armenische kleine Kirchengemeinde, wo ja sicher auch nicht auf Rosen bettet wird, sie das Wissen und auch die Leute, die das machen?
Es hängt mega viel von dem Pfarrer ab. Ich glaube, das ist zum Teil wirklich so Individualkräfte, wie zum Beispiel jetzt eben der Pfarrer Sebu, der halt schon zweimal in einem Krieg hat, also einmal als Student und einmal später schon als Pfarrer, sich das Wissen hat erarbeitet, von okay, wir helfen jetzt. Und er hat gesagt, okay, 2006, okay, was haben wir gekauft? Irgendwann haben wir angefangen, Kleider, Waschmaschinen kaufen. Mhm. Und dann, nachdem dass der Krieg vorbei war, hat er so geschmunzelt und gefunden, ja, sie haben es dann auf ihre Trucks aufgeladen und mitgenommen, haben es dann nicht dagegen gewehrt.
Also die dann zurückgekehrt sind.
Ja. der hat ein Gespür dafür und sagt, okay, gut, am Anfang braucht es Essen, aber sehr relativ schnell braucht es mehr als Essen. Und das hat er halt gewusst, weil er schon zweimal in den Krieg geholfen hat. Mhm. Und er hat Jugendgruppen, die er einfach aktiviert, weil er auch sagt, hey, die Jugendlichen im Krieg, die müssen etwas machen. Das hilft nicht, wenn die daheim vor ihrem Handy hocken und die ganze Zeit nur schauen, wie schlimm das alles ist. Sondern die müssen helfen. Und er sagt, also ihm selber helfe ich, auch zu helfen, weil es ihm dann besser geht, weil er etwas machen kann. Und natürlich, der christliche Aspekt, haben viele Leute, die ich mit einer Greta in Burschamut in seinem Altersheim oder unter den Helferinnen, haben natürlich auch das stark hervorgehoben, dass das dazugehört zu ihrem Glauben, dass man seinen Nachbarn helfen, haben sie sehr oft gesagt.
Und was für Religion die Nachbarn haben, hat dann nicht so eine Rolle gespielt?
Nein, also, für sie gar nicht. Sie haben einfach gefunden, wir helfen unseren Nachbarn, das ist ein Teil von unserem Glauben. Mhm. Wenn unsere Nachbarn in Not sind, dann helfen wir.
Hast du nachher noch Kontakt gehabt mit dieser Gemeinde? Oder ist das jetzt einfach wirklich eine Geschichte gewesen, die du gemacht hast?
Wir haben auch noch Kontakt gehabt, aber jetzt nicht mega fest. Ich habe ihnen natürlich den Bericht noch geschickt und er hat mir zurückgeschrieben, der Pfarrer hat irgendwie mit Google Translate übersetzt und er freut sich sehr, dass das eine Stimme fände innerhalb von dieser ganzen Berichterstattung. Aber dann habe ich nicht mehr weiter, bin ich nicht mehr weiter mit ihnen in Kontakt gewesen.
Mhm. Wir sind eben eingestiegen mit der Aktualität und ich will hören mit dem, eben jetzt haben wir ja die durchaus hoffnungsvolle Geschichte gehört, in allem, wo einem durchaus verzweifeln lässt. Wie schaust du auf die nächsten Wochen jetzt in Libanon? Ist es einfach vor allem die Hoffnung, dass die Waffenruhe hebt jetzt zuerst mal? Oder hast du das Gefühl, sind wir irgendwie an einem anderen Punkt als vor dem Krieg? Also,
ja, das ist...
Ausser, dass Libanon jetzt noch schlimmer dran ist als vorher?
Das ist sehr eine berechtigte Frage. Natürlich ist die Hoffnung zuerst mal, dass die Waffenruhe hält. Ich glaube, alles ein Zustand, wo keine Leute getötet werden und ein Zustand, wo keine Zerstörung stattfindet, ist besser als Krieg. Also alles ist besser als Krieg. Es gilt auch für die Menschen im Norden von Israel, dass die hoffentlich das Vertrauen haben, dort zurückzukehren. Man wirklich am anderen Punkt ist, natürlich man ist am anderen Punkt. Hisbollah ist definitiv geschwächt, massiv. Aber ob sich an diesen ganzen anderen Problemen innerhalb des Libanon tatsächlich etwas wird verändern, ich zweifle, weil es gibt einfach eine relativ grosse Machtelite, die sich an ihre Macht klammert, die kein bisschen davon abgeben will. Es ist ein hochkorrupter Staat. Und wenn dieser Staat nicht stärker wird, wird es immer ein Vakuum geben, das gefüllt werden wird. Das ist auch die Frage der Wiederaufbau. Was vielleicht anders ist, 2006 beim Wiederaufbau hat Iran extrem viel wirklich Bargeld geliefert, du hast das Zeug wieder aufbauen. Und dieses Mal, wenn Iran dem geht, selber wirtschaftlich nicht besonders gut, ist selber geschwächt. Ich zweifle, dass die Hisbollah und der Iran so viel Geld zur Verfügung haben wie 2006, für den Wiederaufbau so stark anzuführen. Das könnte noch ein Punkt sein, der sicher spannend ist, um weiter anzuschauen, ob das Auswirkungen hat. Aber der Libanon ist als Staat extrem korrupt, hat mega viele Probleme und an dem wird der Krieg auch nichts geändert haben, leider.
Ja. Danke vielmals für deinen Besuch.
Danke für das Interesse.
Genau. Und alles Gute.
Danke.
Ciao miteinander.